Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Prototyp, dem Karriere-Podcast von Ingenieur.de und VDI-Nachrichten. Mein Name ist Wolfgang Schmitz. Alle 4 Jahre sind Olympische Spiele. Das weiß jeder von euch wahrscheinlich. Von mir aus könnten es eigentlich mehr sein. Von mir aus könnten die Spiele jedes Jahr stattfinden. Ich bin allerdings auch sehr sportbegeistert. Was die Athletinnen und Athleten jüngst in Paris gezeigt haben, das verschlägt Normalbürgern wie mir die Sprache. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich mich für Sportarten wie rhythmische Sportgymnastik, zum Beispiel mit dieser Sportart hatte ich eigentlich gar nichts am Hut, so begeistern könnte, wie ich es denn auch getan habe. Da wirft eine junge Frau von 16 Jahren den Ball unter das Hallendach, um ihn dann nach mehreren akrobatischen Bewegungen und Sprüngen mit der Kniekehle aufzufangen. Ich habe gehört, sowas wird bis zu 300 Mal täglich trainiert. Man stelle sich vor, das geht beim Training 300 Mal gut und im entscheidenden Moment, wenn es um Medaillen geht, für die jahrelang geackert wurde, geht es plötzlich schief. Oft entscheiden in Sportarten wie Leichtathletik oder anderen betonen, Millimeter und für den Laien oft nicht erkennbare Mini-Fehler über die Medaillen. Unter welchem Druck Sportler und Sportlerinnen bei Olympia stehen und was sich in ihren Köpfen abspielt, das lässt sich eigentlich nur erahnen. Für viele Sportlerinnen und Sportler, die ihr Ziel nicht erreicht haben, folgen oft tränenreiche und schlaflose Nächte. Was habe ich falsch gemacht? Warum habe ich es falsch gemacht? Wo habe ich die falschen Schwerpunkte gesetzt, womöglich? Aber das sind Fragen, die nicht nur Leistungssportler beschäftigen, sondern womöglich auch Berufstätige. Ingenieurinnen und Ingenieure tragen auch Verantwortung, die manchmal bleichschwer auf ihnen lastet. Der Druck ist manchmal immens und das muss nicht immer wegen eines großen Projektes sein. Dazu reicht auch manchmal ein Vortrag oder eine Präsentation, um für großes Nervenflattern und kurze Nächte zu sorgen. Aber zunächst zurück zum Sport. Eine Vorstellung, und zwar eine ziemlich ausgeprägte von dem, was in Athleten und Athletinnen rund um große Wettkämpfe vor sich geht, hat Birte Steven-Witense. Birte ist Leiterin Organisation und Management beim Deutschen Olympischen Sportbund und ist unter anderem zuständig für das Gesundheitsmanagement und den Leistungssport. In Paris betreute sie als Welfare Officer Athletinnen und Athleten aus Deutschland. Hallo Birte, schön, dass du dir die Zeit für die VDI-Nachrichten und Ingenieur.de genommen hast.
Ja, hallo Wolfgang, ich freue mich sehr, dass ich heute das Gespräch mit dir führen darf.
Schön. Habe ich das eben einigermaßen richtig beschrieben? Stehen Leistungssportler in diesen Wochen um Olympia extrem unter Druck?
Ja, das hast du sehr, sehr gut beschrieben, weil der Druck ist natürlich wahnsinnig hoch. Das muss man sagen, wenn man so in der Öffentlichkeit steht und dann eine Leistung auf den Punkt abrufen möchte, ist dann natürlich der eigene Leistungsdruck, aber natürlich auch vielleicht das Gefühl, dass sehr viele Erwartungen auf einem lasten, in diesem Moment sehr, sehr hoch.
Beschreib nochmal eben das, was du beim DOSB, beim Deutschen Olympischen Sportbund so treibst und was du bei Olympia mit den Sportlern veranstaltet hast.
Genau. Ja, also ich bin jetzt schon seit insgesamt 7 Jahren beim Deutschen Olympischen Sportbund tätig, seit 5 Jahren in Führungskraftfunktion im Geschäftsbereich Leistungssport. Und ja, bei den Olympischen Spielen hatte ich jetzt eine ganz neue, besondere Rolle, nämlich diese Rolle des Welfare Officers. Das klingt erstmal sehr, sehr mysteriös vielleicht. Was ist denn so ein Welfare Officer? Das ist eine neue Rolle, die geschaffen wurde, auch vom Internationalen Olympischen Komitee, die ja sozusagen die Eigentümer der Olympischen Spiele sind, weil sie gesehen haben, dass Athleten und Athletinnen, aber natürlich auch alle drumherum, also es geht nicht immer nur um die Athleten, Athletinnen, sondern auch um die gesamten Betreuer und Funktionsstäbe, einfach in diesem Bereich mentale Gesundheit, aber auch Themen wie Schutz vor Gewalt, einfach auch mehr Präsenz benötigen und dort auch neue Rollen Hilfe geben können, genau diese Themen auch bei einem so großen Event wie den Olympischen Spielen besser zu verankern.
Du hattest in einem Interview vorher, was ich mir auf YouTube angeguckt habe, gesagt, dass die Welfare Officer, du warst ja nicht alleine, genau, sowas wie ein Schwamm oder wie ein Auffangnetz sind. Was hat man sich darunter vorzustellen?
Genau, vielleicht erstmal. Also insgesamt waren wir für das deutsche Team 4 Welfare Officer, die vor Ort waren, davon 2 Kollegen, die auch eine psychotherapeutische Ausbildung haben, sowie noch eine Mitarbeiterin von mir und ich, die auch schwerpunktmäßig Expertise im Bereich Schutz vor Gewalt mitbringen. Ja, ich habe dieses Bild verwendet, weil es doch eine sehr abstrakte Rolle ist. Und damit möchte ich eigentlich verdeutlichen, dass wir sehr viele Funktionen auch haben. Zum einen, das Auffangnetz bedeutet natürlich, ja, Menschen, hier Athleten, Athletinnen, Trainer, auch anderes Betreuungspersonal, was vielleicht in eine Krise gerät, aufzufangen, was Themen hat, wo es Nöte gibt, wo es Sorgen gibt, wo es vielleicht auch eine Anspannung gibt, die dann zu uns kommen können und diese Themen mit uns besprechen können. Also im Falle des Falles sind wir das Auffangnetz, die dann auch beraten und weiterhelfen können professionell. Gleichzeitig dieser Schwamm verdeutlicht aber auch, dass wir so ein bisschen um das gesamte Team herum darüber schweben und ganz viel auch Stimmung aufnehmen, ganz viel beobachten, was passiert und dann auch uns überlegen müssen, was bedeutet das für unsere Rolle und Arbeit? Also wie können wir auch zukünftig Themen aufgreifen? Wo müssen wir vielleicht auch präventiv Arbeit leisten? Wo erkennen wir vielleicht kleine, ja, Spannungsfelder, Störfelder, wo wir auch mal proaktiv reingehen können. Und gleichzeitig hat ja so ein Schwamm auch immer so eine Funktion zu absorbieren. Also wenn wir es schaffen, ja vielleicht Störungen, Anspannungen, negative Themen wegzunehmen von der Mannschaft, weil jemand sie bei uns platziert und dann vielleicht nicht in sein Team reinbringt oder zu seinen Teamkollegen trägt, ist es natürlich auch eine wichtige Funktion. Und damit habe ich so diesen Schwamm beschrieben.
Wenn ich das richtig verstanden habe, wenden sich die Sportler und Sportlerinnen an euch, aber auch ihr beobachtet sie auch. Also es ist ein Geben und Nehmen. Das ist, wie ist das, wie kann man sich das vorstellen? Wie lief das in der Praxis? Kommen meistens die Sportler zu euch oder ist das eher von euch ausgehend?
Also erstmal ist es ja eine Rolle, die sehr viel Präsenz auch erfordert. Also wir waren einfach auch da und waren 24 Stunden ansprechbar. Also gab es natürlich auch die Möglichkeit, uns über verschiedene Kanäle zu kontaktieren, sei es über eine App, wo nochmal drin beschrieben war, was unsere Aufgaben sind, was die Kontaktmöglichkeiten sind. Wir haben aber auch ein eigenes Büro gehabt, in das man jederzeit kommen konnte, was wir immer besetzt hatten und nachts auch eine Notfallnummer wirklich für, wenn auch nachts was gewesen wäre, wir dann dort zur Verfügung stehen. So gibt es letztendlich beide Wege. Also man konnte uns erreichen, aber wir haben auch immer durch die Präsenz versucht, auch auf alle Menschen dort vor Ort zuzugehen. Und zwar sehr unaufdringlich. Also hier geht es nicht darum, dass man immer jeden einfach nur anspricht, weil man das Gefühl, der hat vielleicht gerade nicht so eine gute Leistung gebracht, der bräuchte was. Das funktioniert natürlich auch nicht. Also hier gilt es auch sehr sensibel zu sein, ein bisschen rauszuhorchen, was brauchen auch die Personen, weil wir sind natürlich nicht dafür da, um Probleme zu kreieren, sondern einfach auch da zu sein, ansprechbar zu sein. Aber gleichzeitig sind wir natürlich auf Menschen auch zugegangen, haben sie einfach mal gefragt, wie es ihnen geht. Und das kann man ja auch, wenn man ihnen auf dem Flur begegnet, wenn man ihnen auf der Straße begegnet, vor dem Haus, wo wir gewohnt haben, im Olympischen Dorf, aber auch einfach diese ganzen Begegnungen nutzt, ne? Und wir sind zugleich ja auch für das ganze Betreuungspersonal auch mit zuständig und haben da sehr enge Kontakte, zum Beispiel auch zu dem ganzen Personal aus dem Gesundheitsmanagement, also sprich Physiotherapeuten und auch Ärzten, Ärztinnen, so dass wir natürlich auch viel Kontakt zu diesen Berufsgruppen gesucht haben, um zu schauen, wie kann man dort auch interdisziplinär zusammen arbeiten, und haben da auch einfach, sind auch proaktiv auf diese Gruppen zugegangen, um auch die Zusammenarbeit zu suchen und zu verbessern.
Ich kann mir vorstellen, alleine die Tatsache, dass Sportler oder auch der Betreuungsstab merkt, da ist jemand, da ist jemand da, der sich um mich kümmert, der sich sorgt um mich, das kann schon eine Hilfe sein. Aber wie sah das denn in der Praxis dann auch aus? Mit welchen Problemen, mit welchen Hilferufen kamen die Menschen denn zu euch? Geht das bis zu, ich schaffe das alles nicht und ich würde am liebsten die Sachen hinschmeißen? Wie sah das aus?
Ja, das kann man sich wirklich genauso vorstellen. Ich meine, diese Situation ist selbst für ja gestandene Athleten, Athletinnen, die nicht zum ersten Mal bei Olympischen Spielen sind, doch eine sehr große Herausforderung. Also da kann auch jemand, der vielleicht in der Vergangenheit schon mal eine olympische Medaille gewonnen hat, ja trotzdem auch den Weg zu uns finden. Und genau sowas ist uns auch widerfahren, dass Menschen, die wirklich ganz, ganz große Erfolge schon erlangt haben, gemerkt haben, dass sie jetzt dann doch vor Ort in Stress gekommen sind, dass sie doch sehr angespannt waren und dann einfach auch die Möglichkeit genutzt haben, genau dieses Erleben zu teilen und vor allem zu teilen in einem geschützten Raum. Und das ist das, was wir auch dort bieten wollten, so einen kleinen, ja, wie man jetzt mittlerweile ja sagt, Safe Space für alle Anliegen. Und das ist manchmal dadurch, dass wir ja übergreifend für die gesamte Mannschaft zuständig waren, ist es manchmal einfacher, mit jemandem zu sprechen, der keine direkten Abhängigkeiten, keine ja, Verflechtungen in dem System dann schon hat, sondern einfach da ist. Man kennt sich vielleicht vorher gar nicht, aber man kann einfach die Sorgen, Nöte mal dort platzieren und kriegt dann auch Hinweise und eruiert gemeinsam, was denn jetzt hilfreich wäre, was man als nächstes machen könnte. Und genauso kann man sich das vorstellen, in jeglicher Hinsicht, also Umgang mit Anspannung, Umgang aber auch mit Schlafproblemen. Das ist ein ganz riesiges Thema, was uns auch immer wieder im Leistungssport begegnet. Aber auch natürlich Themen wie Konflikte, Konflikte mit Trainern, mit dem Verband, mit Teamkolleginnen, aber auch vielleicht ungelöste Themen, die gar nicht so direkt mit Olympia zu tun haben, aber natürlich den gesamten Karriereweg beeinflussen. Also wie geht es auch darüber hinaus weiter? Was passiert, wenn ich nach Hause gehe? Vielleicht mit einer sehr guten Leistung oder vielleicht einer enttäuschenden Leistung. Ja, und auch insgesamt, ja, sowas wie Verletzungsgeschehen. Es ist ja nicht so, dass alle Athleten dort ja das Glück hatten, dass sie auch 100% körperlich fit an den Start gehen konnten. Also gibt es dort auch ja letztendlich Fälle, wo wir sagen, da gab es natürlich auch Verletzungsproblematiken, auch damit umzugehen. Auch das hat immer eine psychische Komponente. Haben wir natürlich auch dann versucht, interdisziplinär auch diesen Sportler, Sportlerinnen weiterzuhelfen.
Was ist denn eigentlich, wenn ich hier von Druck eben geredet habe, was ist das für ein Druck? Ist das der innere Druck oder ist das der äußere Druck? Ist das oft ein Mix? Oder ich kann mir vorstellen, durch die Medien wird natürlich auch viel Druck erzeugt. Was ist da der wesentliche Druck?
Ja, du hast das schon sehr, sehr gut beschrieben. Der Druck kann natürlich von verschiedenen Seiten auskommen. Aber grundsätzlich wird natürlich viel Druck auch von sich selbst erzeugt. Ich selber war auch, bevor ich meine berufliche Laufbahn gestartet habe, auch lange Leistungssportlerin und durfte auch die Olympischen Spiele mal erleben.
Was hast du gemacht?
Ich
Entschuldigung, da
habe
muss ich
die,
einhaken.
ich war im Schwimmen. Die 200 Meter Brust war meine Hauptdisziplin und ich durfte in Athen 2004 an den Start gehen. So, von daher kenne ich auch die Athletenperspektive. Und es ist schon so, dass Athleten sich natürlich sehr viel Druck auch selbst machen, weil man hat viele Jahre genau in diesen Moment reingesteckt. Und da kommt alles zusammen. Man hat vielleicht nur einen einzigen Versuch, eine einzige Möglichkeit, genau das abzurufen. Das ist ein wahnsinniger Druck, der da, sage ich mal, im Inneren schon entsteht. Gleichzeitig ist natürlich aber auch das gesamte Umfeld, was sich dann von, sage ich mal, dem näheren Umfeld hin natürlich zur breiten Öffentlichkeit auch als Möglichkeit ja von einem Druck darstellt. Das ist aber sehr, sehr individuell, muss man ganz ehrlich sagen, weil Druck empfindet auch jeder ganz anders. Druck kann ja auch was Positives sein. Druck kann auch Ansporn sein, eine Herausforderung meistern zu wollen. Von daher würde ich sagen, viele Athleten machen sich doch sehr, sehr viel Druck von innen heraus, weil viele Athleten sind auch doch sehr perfektionistisch veranlagt und haben natürlich dann ja ihr Ziel vor Augen. Und das ist gerade, sage ich mal, im Auge der Öffentlichkeit bei so einem großen Event kein einfaches Unterfangen.
Es gibt ja sowas wie positiven Stress und negativen Stress, um das mal ganz einfach zu sagen. Bevor ich diesen Podcast mache, Minuten vorher noch, fühle ich schon einen gewissen Druck und einen gewissen Stress, der aber auch mit einer gewissen Vorfreude verbunden ist. Wann merkt man, dass das eigentlich in negativen Stress umfällt? Wann ist der nicht mehr positiv?
Ja, zum einen gibt es natürlich die Komponente, wie man selbst bewertet. Also wie gehe ich selbst damit um? Bewerte ich das selber, so wie du jetzt, eher als eine angespannte Vorfreude? Oder bewerte ich es als etwas, wovor ich Angst haben muss, was vielleicht eine Bedrohung sein könnte, wo ich ja Angst habe, Fehler zu machen, zu scheitern? Also es ist einmal diese innere Bewertungskomponente, die schon entscheidet, ob das jetzt für mich positiv oder negativer Stress ist. Grundsätzlich kann man natürlich dann auch körperlich messen. Stress kann natürlich auch chronisch werden. Stress kann auch zu viel werden. Und das wissen wir natürlich auch, dass das dann auch körperliche Reaktionen zur Folge hat, die dann auch die Gesundheit beeinträchtigen können. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass natürlich Stress immer auch mit einer hohen Leistungsfähigkeit zusammenhängt. Also ganz ohne Stress funktioniert es auch nicht, hervorragende Leistungen zu bringen. Von daher geht es auch immer darum zu überlegen, wie viel Stress brauche ich jetzt für welche Situation? Wie kann ich das bewerten? Wie kann ich den Stress, der ja vor so einem Wettkampf oder vielleicht vor einem wichtigen Vortrag oder vor einem wichtigen Bewerbungsgespräch oder kann ja auch ein ganz wichtiges Gespräch mit dem Chef sein. Das ist letztendlich, muss man immer gucken, was hilft mir da, was ist dann für mich persönlich auch zu viel und was kann ich dann vielleicht auch dagegen machen, was hilft mir in dem Moment. Ich glaube, da können wir auch ein bisschen was von den Sportlern lernen.
Okay. Ich habe ein aktuelles Beispiel von der Tennisspielerin Caroline Garcia, die hat gesagt, ich zitiere, ich habe satt, in einer Welt zu leben, in der mein Wert anhand der Resultate der vergangenen Woche, meinem Ranking oder meiner unerzwungenen Fehler gemessen wird. Auch Siege fühlten sich nicht mehr erfüllend an, haben nur Erleichterung gebracht, dass es vorbei ist. Meine Denkweise in diesem Jahr war toxisch. Stimmt da was mit Frau Garcia nicht, oder stimmt da was mit dem System nicht, oder was ist da in Schieflage geraten?
Also erstmal muss man ganz klar sagen, individuelles Erleben ist natürlich nie falsch. Also da kann man nie sagen, dass mit jemandem was nicht stimmt, sondern es ist ja erstmal die Beschreibung von dem, wie sie das empfunden hat. Und die Welt, auf die sie sich bezieht, ist jetzt natürlich diese Tenniswelt, in der sie lebt. So verstehe ich zumindest ihr Zitat, dass natürlich dieses System, dieses Wettkampfsystem, das Anforderungssystem dort einfach eins ist, was vielleicht auch genau ja heraus oder also Überforderung, Überlastung produzieren kann. Das haben ja auch einige deutsche Tennisprofis auch immer wieder kritisiert, dass die Zeitpläne zu eng gestrickt sind, dass es da hohe Anforderungen gibt, natürlich auch dann die Punkte zu sammeln. Von daher, ja, ist es erstmal nicht falsch, was sie sagt, weil es ist ihr Erleben und es ist auch gut, dass es damit auch ausgesprochen wird, wo vielleicht die Probleme liegen könnten in so einem Gesamtsystem.
Du hattest eben von geschütztem Raum gesprochen, in dem die Sportler sich mit euch unterhalten konnten oder austauschen konnten. Ist das Thema psychischer Stress oder negativer Stress oder Stress generell unter Leistungssportler und Leistungssportlerinnen tabu? Oder ist das in der Öffentlichkeit auch tabu? Weil man sieht ja nur die Sportler, welche Leistungen die bringen, und man denkt sich gar nicht hinter die Schädeldecke quasi dieser Menschen.
Ich glaube, das hat sich wirklich geändert. Also öffentlich gibt es ja schon einige Fälle, die auch diskutiert wurden. Im Sportsystem selber, unter den Sportlern, ist es natürlich auch Thema. Aber nicht jeder entscheidet sich, das quasi mit Teamkollegen, Teamkolleginnen auch zu thematisieren. Aber das Thema ist nicht neu. Es ist auch kein Tabu mehr. Das ist wirklich das Schöne daran, dass es mittlerweile auch besprechbar geworden ist. Und dazu tragen natürlich Top-Athleten, Top-Athletinnen bei, die mit diesem Themenfeld an die Öffentlichkeit gehen und damit sich auch ganz klar positionieren und ganz klar äußern, dass es ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass auch die mentale Gesundheit von allen beachtet wird. Ich meine, jetzt wieder in Paris hat sich ja auch der US-Sprinter, der Noah Lyles, geäußert zu diesem Themenfeld mit seinen eigenen Herausforderungen, aber auch in der Vergangenheit ja gerade die US-Turnerin, die Simone Biles, die ja in Tokio so große Probleme hatte, ist mittlerweile ja eine ganz große Advokatin dieses Themenfeldes und äußert sich dazu auch regelmäßig.
Erzähl mal kurz dazu, wie es zu dieser, ich sag mal nicht Heilung, das ist natürlich sehr laienhaft gesprochen, aber von Frau Bald kam, denn die war ja nicht alleine dabei. Sie hat Hilfe in Anspruch genommen, und zwar tierische Hilfe, richtig?
Ja, also ich glaube, die Hilfesysteme sind immer sehr, sehr komplex. Also natürlich gibt es dafür auch geschultes Personal, sei es ja, psychologisch, aber auch therapeutisch, die dann helfen können, genau mit diesen Themen umzugehen. Das Unterstützungssystem, was um einen herum ist, natürlich auch das Gesamtpersonal von Trainern, Betreuern, ist natürlich auch absolut entscheidend, wie man aus solchen Phasen herauskommen kann und damit umgehen kann. Und dann natürlich jetzt in diesem Fall die US-Turnerinnen haben ja ihr emotional support animal, den Hund Beacon, benannt. Ja, den haben sie wohl wirklich ab und zu mal dabei bei Wettkämpfen. Natürlich sind Tiere eine ganz tolle Quelle, auch für Unterstützung zu sorgen. Das muss man einfach sagen. Aber Tiere sind natürlich nicht immer ganz so einfach überall mit hin zu transportieren. Und eine Wettkampfstrecke ist vielleicht auch nicht immer der geeignete Ort für jedes Tier. Also auch hier muss man natürlich sehr gut abwägen, dass man dann auch das Tierwohl auch weiterhin im Blick hat. Und genau. Aber Tiere sind wirklich eine fantastische Möglichkeit, um ja einfach auch gewisse Grundbedürfnisse ja, von uns zu abzudecken. Das kann von Wertschätzung, aber auch Sicherheit geben, kann das sein. Und wir kennen das, glaube ich, alle. Wenn man mit so einem Tier interagiert, ist man sehr im Moment. Also man bleibt ganz klar bei diesem Tier. Das Streicheln an sich kann natürlich auch etwas sehr Beruhigendes sein. Und dem Tier ist das auch völlig egal, was man vorher geleistet hat, was man danach leistet. Das freut sich einfach über Zuwendung und schenkt dann auch natürlich ja mögliche Wertschätzung und Anerkennung und einfach Aufmerksamkeit zurück. Von daher ist es natürlich, ja, können Hunde sehr hilfreich sein, auch diese Thematik zu bearbeiten.
Ich glaube, dazu gab es auch schon Ansätze im Deutschen weiß ich nicht, aber in Unternehmen, ne, dass die da Hunde mitnehmen dürfen, die Mitarbeiter, um genau das zu erzeugen, ne, diese
Ja.
Nähe, diese Wärme auch, die Tiere ausstrahlen und dadurch ja so eine gewisse, so einen bestimmten Berührungsfaktor ausstrahlen. Ne?
Ja,
Genau.
absolut. Ich meine, es gibt ja einen Grund, warum man auch ja, Therapiehunde hat in vielfältiger Hinsicht, also auch Tiere grundsätzlich ja für Therapiezwecke mit einsetzen kann. Und ja, das ist sicherlich ein Ansatz, auch zu gucken, wie man sowas einbauen kann. Ist natürlich je nach Unternehmenskontext nicht ganz so einfach. In einer
Naja, klar.
Produktion kann ich natürlich schlecht irgendwelche Tiere damit in irgendeiner Werkhalle drin haben, zum Beispiel. Aber grundsätzlich hat es natürlich eine Facette, die. Wenn es möglich ist, kann man das auf jeden Fall mal in Betracht ziehen.
Es ist ja so, ich hatte eben von Sportlern gesprochen, die Stress haben vor dem Wettkampf und vor allen Dingen auch während des Wettkampfs. Jetzt gibt es aber auch Menschen, die sehr erfolgreich bei Olympia waren, Medaillen geholt haben. Und die dann nachher das Post-Olympia, die Post-Olympia-Depression ereilt. Was ist das?
Ja, das ist so ein Begriff, der sich jetzt auch über die letzten Jahre weiter geprägt hat. Das bedeutet ja, dass man nach so einem Großereignis, jetzt hier insbesondere Olympische Spiele, in einen Zustand verfällt, der ja eher von mentaler, körperlicher Erschöpfung geprägt ist, kann auch eine Traurigkeit auslösen. Es ist so ein bisschen das, was man oft so ist, als ich falle in ein Loch bezeichnet. Von daher ist dieser Begriff jetzt kein klinisch gefestigter Begriff. Es gibt natürlich dann, daraus können auch wirkliche Depressionen erwachsen. Im Grundsatz geht es aber um eine Phase, ja, des Unwohlseins nach so einem großen, ja, Wettkampf, jetzt hier wie den Olympischen Spielen. Manchmal spricht man dann auch von so einer Verstimmung, dann ist es eher der Post-Olympic Blues. Ja.
Das heißt, mit anderen Worten, die Sportlerinnen und Sportler haben Angst, nicht mehr den hohen Maßstäben gerecht werden zu können oder setzen sich unter den Druck, immer permanent oben mitspielen, mitackern, mitmachen zu müssen.
Ja, ich glaube, das kann man ganz einfach beschreiben. Jeder von uns kennt es ja, wenn man so ein ganz großes Projekt vor sich hat und das vielleicht über einen langen Zeit bearbeitet. Und dann kommt der Punkt, man hat dieses Projekt abgeschlossen, vielleicht hoffentlich erfolgreich, aber vielleicht auch mal nicht so erfolgreich. Dann kann es ja auch erst mal sein, dass so, was kommt jetzt? Was ist das Ganze wert, was ich hier geleistet habe? Was ist der Sinn dahinter? Wie stark identifiziere ich mich auch selbst mit diesem Erfolg oder Nichterfolg? Also da steckt viel mehr dahinter und hat ganz viel auch mit Identität zu tun. Also das ist für jeden von uns, wenn ich große Projekte habe und mich sehr stark damit identifiziere, kann es natürlich sein, dass ich danach so das Gefühl habe, was ist jetzt eigentlich der Sinn? Jetzt habe ich das abgeschlossen, jetzt macht gerade auch nichts Spaß. Was kommt jetzt eigentlich als nächstes? So, und so kann man sich das letztendlich auch vorstellen, dass das so eine Phase ist, wirklich in ein Loch zu fallen. Ich habe das von anderen außerhalb des Sports aber auch schon gehört, dass es das im beruflichen Kontext auch durchaus gibt, nach großen Projekten oder sehr anstrengenden Phasen, in denen man was geleistet hat.
Gibt es da eigentlich Erhebungen oder Zahlen, Daten zu, wie viel am Erfolg sich in der Psyche abspielt, wie wichtig die Psyche ist?
Also es gibt generell sehr, sehr viele Studien zum Thema Zusammenhang Psyche und Leistungsfähigkeit. Das muss man einfach sagen. Also das ist auch belegt, dass es da natürlich Zusammenhänge gibt. Unser Kopf steuert das Ganze. Ich meine, wir sind dafür auch verantwortlich, etwas zu bewerten, zu beurteilen. Unsere Gedanken, Emotionen haben natürlich Einfluss auf unser Verhalten und unser gesamtes Tun.
Wie kann man dem eigentlich prophylaktisch begegnen, dem Ganzen? Macht es Sinn schon? Es macht ja keinen Sinn, wahrscheinlich da erst in der Zukunft zumindest bei Olympia anzusetzen. Man sollte ja vorher ansetzen. Macht das schon in den Jugendleistungszentren Sinn? Wann fängt man an?
Ja, am besten so früh wie möglich. Also das ist ein Thema, an dem man immer arbeiten kann und immer arbeiten sollte. Weil letztendlich geht es hier ja ganz grundlegend um auch ein Wohlbefinden, um unsere mentale Gesundheit. Die geht uns alle an als Menschen. Von daher, egal in welchem Kontext ich beschäftigt bin, vielleicht in so einem Leistungskontext, fällt es einem besonders natürlich dann auf. Also man kann damit wahnsinnig früh anfangen, wirklich dran zu arbeiten, sich damit zu beschäftigen. Und das geht vom Nachwuchsbereich bis in die Spitze, ist es ein relevantes Thema. Und das ist ja das Schöne daran, dass wir in Deutschland ein ganz großes Netzwerk haben an Sportpsychologen, Sportpsychologinnen, die in den Olympiastützpunkten und in den Spitzenverbänden tätig sind und genau dies auch mit den jungen Talenten und Nachwuchsleistungssportlern, aber natürlich auch den schon etwas gestandenen Athleten genau an diesen Themenfeldern regelmäßig arbeiten. Und ja, von daher findet das schon auch statt.
Du bist ja selbst Führungskraft. Seit 2019 hast du, glaube ich, gesagt.
Genau.
Wie macht sich der Leistungsdruck auch bei dir bemerkbar und wie gehst du persönlich mit dir um dann?
Ja, natürlich merkt man das. Also ich glaube, da gibt es keine Führungskraft, die das verneinen könnte. Ich meine, Führung gerade heutzutage, finde ich, ist wahnsinnig komplex. Und diese Verantwortung ist nicht immer einfach zu tragen. Ich glaube, wenn man sie ernst nimmt, dann spürt man das auch, weil man sich natürlich in die Menschen auch reinversetzen möchte, die Mitarbeiter sind und auch ja letztendlich gucken möchte, was sind deren Themen, was sind deren Sorgen und Nöte. Und da ist, glaube ich, genau dieser Punkt, wie kriege ich wertschätzende und gleichzeitig wertschöpfende Führung gut hin? Und das beschäftigt mich natürlich auch immer wieder und merke ich auch, dass es mich ja immer wieder auch, ich mir auch viele Fragen stelle, was muss ich da als Führungskraft machen? Was kann ich meinen Mitarbeitenden zumuten? Was brauchen wir alle, damit wir vielleicht besser im Miteinander werden und in der Gesamtarbeitszufriedenheit?
Was lässt sich von dem, was du gesagt hast, auch auf das Arbeitsleben bzw. auf Unternehmen transportieren letztlich? Ich kann mir vorstellen, was du gesagt hast, dieses, oder was ich eben womöglich auch gesagt habe, dieses Gefühl zu haben, da ist jemand, der mir hilft. Lässt sich sowas in der normalen Arbeitswelt auch installieren?
Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall ein Thema auch fürs betriebliche Gesundheitsmanagement, gerade diese mentale Unterstützung auch mitzudenken. Also nicht nur Aspekte vielleicht anzubieten von Betriebssport etc., Kursen zu gesunder Ernährung, die natürlich auch total wichtig sind, aber vielleicht auch die weiteren Facetten, die auf Gesundheit und Wohlbefinden einzahlen, auch ja, verstärkt mit zu berücksichtigen, vielleicht auch Vertrauenspersonen zu installieren, die genau diese Kompetenzen auch in der ja, psychologischen Beratung, in dem Bereich mentale Gesundheit, mentale Stärke auch mitbringen. Ich glaube, da ist schon liegt noch sehr viel Potenzial in den Unternehmen, das auch wirklich systematischer zu installieren. Und das ist vielleicht wirklich ein Learning, was man aus dem Leistungssport ziehen kann, weil dort findet alles sehr geplant und systematisch statt. Und das ist, finde ich, ein Aspekt, weil ich kann ja sowas wie mentale Stärke, kann ich ja auch trainieren. Ich kann mich ja vorbereiten auf herausfordernde Momente. Ich kann lernen, wie bleibe ich im Moment? Wie kann ich meinen Fokus halten? Wie gehe ich aber vielleicht auch mit Rückschlägen um? Das ist ja ein Thema, wo man ganz viel dran arbeiten kann. Und das ist was, was vielleicht in der Arbeitswelt einfach noch viel systematischer Berücksichtigung finden kann. Weil im Leistungssport ist es Teil der Währung, Teil der Notwendigkeit, sich damit zu befassen.
Das betrifft die Einzelpersonen, aber womöglich auch Teams, ne, die dann auch gestärkt werden können, richtig?
Absolut. Also, und ich meine, Teamarbeit, das wissen wir alle, ist ja auch sehr voraussetzungsvoll. Von daher ist natürlich Teamarbeit immer auch, hat ganz viel psychologische Komponenten. Und damit Teamarbeit gut funktioniert, ist es natürlich hier auch hilfreich, einfach sich Techniken und Möglichkeiten anzunehmen, damit Teamarbeit funktioniert. Und das ist im Leistungssport ja auch einfach ein ganz wichtiger Aspekt, weil hier Teams, auch nicht nur in den Mannschaften, auch im Einzelsport gibt es immer Unterstützungsteams drumherum. Es ist einfach ein großes Team, was letztendlich zum Erfolg beiträgt. Und ich glaube, da kann man auch gut reinschauen, was machen denn erfolgreiche Teams im Sport und was kann ich davon vielleicht auch übertragen in das Arbeitsleben.
Du hast gesagt, dass, wenn ich das richtig verstanden habe, war das jetzt so eine Art Experiment bei Olympia? Ist das richtig? Das hat zum ersten Mal stattgefunden, diese Betreuung. Wie viel Luft ist da noch nach oben? Wo hast du im Rückblickend jetzt Baustellen entdeckt?
Ja, also das ist wirklich ein Experiment und wir haben uns in dieser Vierergruppe, die jetzt als Welfare Officer vor Ort waren, immer ein bisschen auch als Reisegruppe bezeichnet, weil wir gesagt haben, es ist eine Reise und wir sind eingestiegen in diesen Bus und wir wissen nicht, wie viele Abzweigungen wir nehmen müssen, wo wir vielleicht mal anhalten, wo wir vielleicht auch mal einen Platten haben. Auch das haben wir einkalkuliert und wir haben jetzt einfach auch viel beobachten können und nochmal schauen können, wie können wir das jetzt optimieren. Es ist sicherlich nochmal auch in der Arbeit vor einem großen Event darauf aufmerksam zu machen, dass es diese Möglichkeit gibt, also da auch in die Kommunikation noch stärker zu gehen, dass wirklich alle von diesem Angebot auch Bescheid wissen. Und dann überlegen wir uns natürlich auch immer weiter, welche kleinen Angebote wir auch weiter streuen können in die Mannschaft, wir da einfach weiter wirksam werden können. Wir haben kleine Testballons schon gestartet mit kleinen Angeboten von auch Yoga für die Mitarbeitenden oder eine kleine Gruppe mentale Gesundheit, wo wir immer wieder kleine Impulse auch für die ganzen Kollegen, Kolleginnen vor Ort, die ganz viel Arbeit im Hintergrund ja leisten, die nicht so sichtbar sind, auch dort anzusetzen. Nämlich weil nur wer gesund ist, kann natürlich auch gesunde Arbeit leisten und das auch an andere weitergeben.
Okay. Ja, vielen Dank, Birte. Ich fand es hochspannend und total klasse, unser Gespräch, wenn ich das so sagen darf. Und du hast mir tatsächlich den Druck genommen, den ich anfangs hatte. Schönen Dank dafür. Nochmal, es war klasse, ich fand's gut und ich glaube auch unseren Hörerinnen und Hörer hat gefallen. Vielen Dank nochmal. Bis dann. Ciao.
Ich habe dir zu danken. Vielen Dank. Tschüss.